Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Nach dem Parteitag ist vor dem Parteirat, zumindest in der SPÖ, und wie es von dort ab weitergehen soll, ob die SPÖ noch Chancen im Triell um Platz 1 hat, das möchte ich jetzt SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler fragen, den ich jetzt herzlich begrüßen darf. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Babler, es hat ja der Wiener SPÖ-Parteitag am Wochenende stattgefunden, der auch der EU-Wahlkampfauftakt war. Und am Samstag geht es gleich weiter mit dem Parteirat der SPÖ. Warum findet der eigentlich so früh statt? Normalerweise findet ja ein Parteirat relativ zeitnah zu einer Nationalratswahl statt.
Ja, weil wir in wenigen Wochen schon die Wahlen zum Europäischen Parlament haben. Und natürlich gerne oft zusammenkommen in der SPÖ. Und es geht ja dann gleich flott weiter, dann nächste Woche mit den großen 1. Mai-Veranstaltungen. Also wir sind alle miteinander gut gebucht, gut besucht und haben natürlich noch einige unterschiedliche Veranstaltungen vor.
Was planen Sie an diesem Parteirat? Da heißt es ja, Sie wollen eine große programmatische Rede halten. Was sind da die Inhalte? Ja, wenn Sie vorab verraten können.
Ja, ganz wenig möchte ich verraten, logischerweise, um die Spannung ein bisschen aufrecht zu halten. Nein, es geht einfach zu skizzieren in den wichtigsten politischen Feldern, wie tatsächlich eine bessere Republik ausschauen kann, was Versorgungssicherheit gibt im medizinischen Sektor, beginnend bis zur Wirtschaftspolitik und gerechtere Vermögensverteilung in Österreich, von der wir alle profitieren miteinander. Einfach auch zu zeigen, dass es programmatisch endlich wieder möglich ist, mit dem Land aufzubrechen. Das wird die große Klammer sein.
Mhm. Jetzt ist es interessant, dass Sie Wirtschaft auch genannt haben, weil das ist etwas, das man hinter den Kulissen immer hört. Naja, Sie wissen das, Sie sind zu links. Und wo steht da eigentlich in der Wirtschaftspolitik? Wo stehen Sie in der Wirtschaftspolitik?
Ja, ganz klassisch eingebettet, dass ich glaube, dass es ein Zusammendenken braucht. Und da ist die Sozialdemokratie die einzige politische Kraft, die wahrscheinlich zusammendenken kann. Was heißt das, eine nachhaltige Standardpolitik, eine Industriepolitik auch zu forcieren, die ja gute Beschäftigungsverhältnisse und Beschäftigungsqualität bietet. Wir haben ein Interesse als Sozialdemokratie, dass wir attraktiver Standort sind, damit unsere Menschen auch in 10, 15 Jahren Beschäftigung haben und nicht die Transformation verschlafen. Und dann haben wir noch die Fähigkeit, das auch wirksam gegen den Kampf gegen die Erderhitzung einfach einzubetten. Und das ist für viele überraschend, aber ich habe selber in meiner Lebensgeschichte zigtausende Arbeitsplätze in meiner Stadt mit dem Strukturwandel neu geschaffen. Ich habe gleichzeitig gut Betriebe angesiedelt und in Österreich ist wirklich notwendig, da eine Strategie mal zu verfolgen und die wird jetzt präsentiert.
Also Sie wollen kein Wirtschaftsschreck sein?
Ich bin überhaupt kein Wirtschaftsschreck. Ich bin der Einzige wahrscheinlich im Vergleich zu den anderen politischen Angeboten, die überhaupt keinen Plan haben, keine Strategie haben, was diese sich verändernde Zeit anbelangt. Also ich glaube, die Sozialdemokratie ist die einzige Kraft, die zusammendenkt. Wir wollen Beschäftigung haben, wir wollen gute Beschäftigung haben, auch für die nächste Generation. Wir wollen nicht Transformation verschlafen, so wie es jetzt in Österreich hier der Fall ist. Und gleichzeitig natürlich eingebettet in eine gute Standardpolitik, wo Menschen eine gute Gesundheitsversorgung haben, wenn sie einen Arbeitsunfall haben, wenn sie krank werden. Das ist Sozialdemokratie.
Mhm. Kommen wir zur Sozialdemokratie. Da hat ja eben dieser Wiener Landesparteitag stattgefunden. Da habe ich ja auch im Vorfeld den Wiener Bürgermeister und SPÖ-Chef in Wien im Interview zu Gast gehabt. Und der hat sehr betont, dass er die Bundes-SPÖ unterstützt. Fühlen Sie diese Unterstützung?
Ja, sicherlich, logischerweise.
Und wie schaut es in der restlichen Partei aus? Weil Gut. Wir erinnern uns natürlich alle an das Jahr 2023. Und wenn man die SPÖ kennt, kann man teilweise auch zwischen den Zeilen lesen. Also nicht alle scheinen so begeistert zu sein.
Ja, irgendwie in einem Jahr 2019, 20, 21. Aber für mich sind es jetzt schon manchmal Fragen wie aus einer anderen Zeit. Also Ich bin angetreten, dieses Land zu verbessern. Wir haben eine wahnsinnig gute Motivation. Wir arbeiten professionell miteinander mit allen Bundesländern, von der Partei vom Burgenland bis nach Vorarlberg, bis Wien, von den Städten. Haben wir ein Programm für den ländlichen Raum. Also ich glaube, wir sind alle hochmotiviert, hat man vielleicht auch mitbekommen, auch die Stimmung sozusagen bei 1000 Delegierten und Gästen am Parteitag. Also wir sind echt motiviert und glaube ich, fürs Land ist einfach notwendig, dass man endlich wieder mal Verbesserungen bringt nach dieser Periode, die im Dauerkrisenmodus war, die komplett in allen politischen Feldern, in allen Lebensrealitäten der Menschen eigentlich versorgt hat. Reine Mangelwirtschaft von der ärztlichen Versorgung bis zur Bildung. Wir wollen da endlich einmal raus und aufbrechen.
Ich spreche jetzt trotzdem den Elefanten im Raum an. Sie haben gesagt, mit allen Bundesländern ein gutes Verhältnis. Wie ist denn jetzt die Gesprächsbasis zum Hans-Peter Doskozil? Weil zuletzt hat er ja ausgerichtet, es gäbe gar keine.
Ja, ich würde das einmal zur Kenntnis nehmen. Also bei Neudörfel und ob er dort war bei der 150-Affäre auf der Frage war, man muss schon mal sehen, da hat er einen schwereren medizinischen Eingriff gehabt und man muss ihm alles Gute wünschen in seinem Genesungsverlauf und dass er große Menschenansammlungen nach so kurzer Zeit noch einen Eingriff nicht macht. Ich glaube, es wird viel hereininterpretiert, aber ich habe eigentlich Lust, mir um das Land zu unterhalten und ich werde diese Fragen irgendwann einmal an ihn beantworten. Ich kann Ihnen sagen, Sie sehen es ja bei meinen Terminen im Burgenland, wir arbeiten mit der SPÖ Burgenland gut zusammen. Ich habe die SPÖ Burgenland auch vorgeschlagen, mit Sitz und Stimme im Präsidium verankert zu sein. Das macht die Verena Dunst für die Bundespartei politischen Angelegenheiten. Das ist ein ganz abgeklärtes Verhältnis. Ich unterhalte mich auch nicht, wer mit wem in anderen Parteien wie oft telefoniert und spricht.
Wenn es so einen offenen Kampf gegeben hat, ist das auch in anderen Parteien Thema, sage ich nur. Das gab es auch zwischen Norbert Hofer und Herbert Kickl und anderen. Und das bringt mich zum nächsten Thema. Es gibt derzeit einen starken Schlagabtausch seitens der ÖVP gegen die FPÖ. Sie kennen auch diese ganzen Affären, die es jetzt gibt. Das sind staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Das sind Akten von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, die wir Journalisten jetzt auch zitieren, die teilweise ein Sittenbild zeichnen, da hat man den Eindruck, dass die SPÖ sich ein bisschen zurücklehnt. Ist das eine bewusste Strategie nach dem Motto, sollen sich ÖVP und FPÖ die Schädel einfach einschlagen oder stehen sie beiden Parteien äquidistant gegenüber und wollen sich deswegen nicht einmischen?
Ich kann es ganz locker beantworten. Ich bin der Einzige, der sozusagen ein Teil ist von diesem einfach politischen Schmutz, den es da gegeben hat. Und der wird immer offensichtlicher. Und es ist schon Wahnsinn, was da passiert. Es war mit der Sicherheitslage in Österreich, wo ÖVP und FPÖ sich gegenseitig sozusagen unterstützt haben beim Zusammenschießen des Verfassungsschutzes und viele andere Geschichten. Also es macht mir große Sorge und sobald ich die Verantwortung übernehme in diesem Land, werden wir das schnell reparieren. Da geht es um die Sicherheit und die Sicherheitsstruktur in Österreich.
Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, weil die Razzien gegen den Verfassungsschutz haben sich minus die Leiterin der Rechtsextremismusabteilung, die Sozialdemokratin ist und wo es offensichtlich um heikle Unterlagen ging, großteils gegen die ÖVP innerhalb des Apparats gerichtet. Sie sehen da ein Gleichgewicht des Schreckens zwischen ÖVP und FPÖ.
Ja, es war damals noch Nehammer persönlich, der gutiert hat, die Kickl-Aktionen zum Zusammenschießen auf dem PVD, nur um das in Erinnerung zu bringen. Und dann war es ein FPÖ, glaube ich, Gemeinderat, sogar Politiker, der aktiv ist, der sozusagen dann noch diese Einsatzsturmtruppe, die gar nicht zuständig gewesen war, geleitet hat und dann ganz andere Geschichten noch gesucht hat, die nämlich die FPÖ belasten würden und die auf einmal verschwunden waren. Also soweit ich das alles jetzt mitverfolge und mitlesen kann in der Berichterstattung, aber ich mag mit dem nichts zu tun haben, habe damit nichts zu tun. Ich kann nur garantieren, dass man alles daran setzt, diese Sicherheitsstrukturen wieder in Ordnung zu bringen. Ich meine, das ist unser Recht als Bürgerin, als Bürger, so von uns zwei beiden gedacht, bis zu allen Menschen in diesem Land, dass die Sicherheitsstrukturen funktionieren und dass es ein Wahnsinn ist, dass ausländische, unter Anführungszeichen befreundete Geheimdienste uns erzählen müssen, was im Innenministerium sozusagen auch in der Verantwortung liegt, was da alles schief geht und dass wir da infiltriert sind von russischen Geheimdiensten und so. Das kann man ja gar nicht alles noch begreifen, was da alles im Argen liegt. Und ich habe eine andere Position dazu, nämlich dass man eigenständig die Sicherheitsstrukturen schon in Österreich im Griff hat und das muss ich auch sagen, es übernimmt überhaupt niemand eine politische Verantwortung. Wir haben jetzt über zwei Jahrzehnte nur ÖVP-Innenminister und FPÖ-Innenminister gehabt. Und dass man da die Verantwortung nicht wahrnimmt, finde ich eigentlich ganz komisch und eigentlich auch bestürzend.
müsste der FPÖ-Chef Herbert Kickl die Verantwortung übernehmen, weil die Vorfälle, von denen wir gerade reden, sind halt in seiner Zeit als Innenminister, auch wenn die nur sehr kurz war, passiert.
Ja, wenn ich mir die anderen Sicherheitslagen anschaue, dann Kickl und auch die ÖVP-Innenminister, die über Jahre hinweg sozusagen auch strukturell sich gegenseitig behindert haben, um es höflich zu sagen, aber in Wahrheit auch bekämpft haben in Strukturen. Und das Resultat haben wir gesehen bei dem traurigen und dramatischen Terroranschlag in Wien vor ein paar Jahren, wo viele den Kopf geschüttelt haben, warum man das sozusagen mit so einer Informationslage auch nicht verhindern hat können. Da hat es auch keine politische Verantwortung gegeben. Und jetzt sehen wir halt am Ende des Tages, wo das hingeführt hat. Das macht mir Sorge und ich kann nur versprechen, dass ich das sofort wieder in Ordnung bringen werde.
Mhm. Bevor wir auf die vielleicht Regierungsbeteiligung kommen, zu der nächsten Wahl, die stattfindet, nämlich die EU-Wahl, was ist denn da Ihr Wahlziel?
Ja, stärker zu werden ist das Wahlziel immer. Wir wissen, wir haben verschiedene
stärker
Faktoren.
Stärker zu werden oder Platz 1?
Ja, ist mir beides recht, will beides annehmen. Am besten in der Kombination, wenn Sie mich so fragen. Aber wichtig ist sozusagen, eine Alternative in Europa aufzuzeigen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir wollen das System, das wir jetzt schon praktizierend in Ungarn sehen, auch für uns in Europa generell als Maßstab sehen. Das sind die rechtskonservativen Parteien, es ist in Österreich die FPÖ, es ist die ÖVP, die Orban hofiert und dieses System hat. Oder wollen wir Europa sozusagen, wo die großen Hebeln einfach im Interesse der Menschen bedient werden und ein Gegenmodell dazu anbelangt. Und ich mag nicht in ungarischen Verhältnissen leben, was mehr persönliche Freiheitsrechte anbelangt, was die unabhängigen Medien, die zensuriert werden und behindert werden, anbelangt und auch was die Angriffe auf die Demokratische Republik anbelangt. Ich bin sehr stolz als Österreicher, in einer demokratischen Republik zu leben. Die Sozialdemokratie hat in ihrer Geschichte diese Republik zweimal mit aufgebaut, ist immer auf der richtigen Seite gestanden und wir werden das verteidigen müssen. Und ich mag nicht aufwachen über die Nacht, wenn starke Stimmen beispielsweise in Österreich FPÖ oder ÖVP wählen, wo sie dieses System Orban, das sie hofieren, wo sie gerne hinfahren, das sie gerne vor sich herzeigen, wo das System einfach dann über die Nacht in Österreich auch zu uns kommt.
Aber das heißt, auch bei der EU-Wahl sehen Sie FPÖ und ÖVP bei deren Plänen bezüglich der EU als gleich an?
Ja, schon mit unterschiedlichen Nuancen. Nur ich habe die Bilder nicht vergessen, was in den letzten Jahren passiert ist, wer wie oft Viktor Orban auch hofiert hat und es auch ermöglicht hat und auch gutiert hat, seinen politischen Kurs.
Mhm. Kommen wir zur Nationalratswahl, die ja von mehreren Parteien auch zur Schicksalswahl stilisiert wird. Jedenfalls könnte es eine Richtungswahl werden, weil sämtliche Umfragen, egal wie valide die jetzt sind oder nicht valide die sind, zeigen seit über einem Jahr, das muss ich dazu sagen, also keine Momentaufnahme, die Freiheitlichen auf Platz 1. Obwohl eigentlich, das muss man dazu sagen, die Themenlage mit doch sehr vielen sozialen Themen, die Sie durchaus schon angesprochen haben, also von mittlerweile steigenden Arbeitslosenzahlen, das geht ein bisschen unter, andererseits auch doch eine Krise der Gesundheitsversorgung, Inflation, Teuerung, eigentlich alles SPÖ-Themen werden.
Ja, Sie sagen es und ich hoffe, dass es richtig
so.
Und ich hoffe, dass es eine Richtungsentscheidung wird. Also ich habe jetzt seit einigen Monaten die Verantwortung und mag auch die Alternative dazu präsentieren. Ich mag da nicht sozusagen in dieser Mangelverwaltung von ÖVP, FPÖ begründet, von der alten Regierungskonstellationen, die zwei, die wir gehabt haben, wo sie halt vieles zusammengeschossen haben. Deswegen mag ich Alternative aufzeigen. Deswegen auch beispielsweise jetzt am Ende der Woche ein Parteirat, wo er inhaltlich Pflöcke einschlagen wird, wo es auch wieder geht um Rechte von Menschen. Jeder zahlt von uns monatlich, wenn er seinen Lohnzettel sieht, Versicherungsbeiträge und Versicherungsleistungen ein. Wenn wir in die Gastronomie gehen, zahlen wir unsere Steuer. Wenn wir tanken gehen, zahlen wir unsere Steuer. Das heißt, wir haben einen Anspruch drauf, beispielsweise in der Gesundheitsversorgung. Dann, wenn wir krank sind, wenn unsere Kinder krank sind, unsere Eltern einen Pflegeplatz brauchen, dass wir sie dann kriegen, wenn wir krank sind und Schmerzen haben, beispielsweise in der medizinischen Verpflegung. Und deswegen tritt er ein, dass wir echt zu einer Richtungswahl auch einladen und motivieren wollen, endlich sozusagen wieder diese Versorgungssicherheit herzustellen. Und den Staat vielleicht aber ein bisschen anders zu denken, nämlich wie in einer funktionierenden und solidarischen Partnerschaft. Wir zahlen sozusagen ohne zu fragen und selbstverständlich unsere Beiträge, aber wir erwarten auch, dass der Staat sozusagen in der Klammer organisiert, dass wir dann Sicherheit haben, wenn wir sie brauchen.
Mhm. Aber das ist auch irgendwie jetzt, wenn Sie eine Steuergerechtigkeit wollen, meinen Sie jetzt auch stark, nehme ich an, vermögensbezogene Steuern?
Ja, natürlich. Und da sind wir mit 3/4 der österreichischen Bevölkerung im Einklang, die uns unterstützt und die auch spürt, wie ungerecht das Vermögen verteilt wird, wie ungerecht es ist, dass Banken Rekordgewinne machen und nicht belangt werden. Und während wir sozusagen die Zinsen zahlen müssen, die nicht weitergegeben werden zu besseren Konditionen und dass die Margen immer größer werden. Und ich sage Ihnen ein Beispiel, dass man es ein bisschen spürbarer macht. Also die 5 reichsten Familien in Österreich, 5 reichsten Familien haben so viel wie 50% sozusagen der Bevölkerung an Vermögen. Das ist wie in der Monarchie, um da ein bisschen ein Gefühl reinzukriegen. Wir werden für 98% dadurch Verbesserungen machen. Wir können das Geld gut brauchen in der Pflege, in der Bildung. Wir wollen auch den Faktor Arbeit entlasten. Was heißt das? Dass man in Wahrheit dann mehr Netto auch vom Brutto über hat. Aber dazu braucht es eine Gegenfinanzierung. Und wir schlagen vor, dass 98% davon profitieren und die 2% der Superreichsten, die Milliarden und zig Millionen schwer sind, können einen kleinen Beitrag dazu leisten. Und im Übrigen, selbst die 2% profitieren davon, wo man beispielsweise die Infrastruktur auf den Straßen aufrechterhalten könnte. Aber wie gesagt, mir geht es um eine Gerechtigkeitsdebatte, die längst in Österreich überfällig ist.
Grundsätzlich fordert die SPÖ schon lange Vermögens- und Erbschaftssteuern für Millionäre, sage ich dazu, also nicht für die Kleinen.
Da kommen wir mit Eigenheimbefreiungen und alles.
Ja, aber das ist ja eine alte Forderung der SPÖ, die sie nie durchgesetzt hat, auch nicht in den Koalitionen mit der ÖVP. Wäre das für Sie jetzt eine Koalitionsbedingung?
Ja, ich glaube, dass es eine Koalitionsforderung sein muss, der Sozialdemokratie. Wir haben zum ersten Mal ein konkretes Modell, das sicherstellt, wo jeder das sozusagen nachvollziehen kann, dass keine Häuselbauer betroffen sind, dass man insgesamt, wenn man zu zweit erbt, 2 Millionen Lebensfreibetrag hat und 1,5 Millionen noch für einen Hauswert dazu, das heißt, da schon 3,5 Millionen. Also man kommt dort nicht hin, sondern die Steuer sitzt dann auch progressiv bei 25, 50 Millionen, 150 Millionen, damit wir wissen, von was wir reden. Und ich glaube, die Gegenposition ist eigentlich die lustige zur Hinterfragen oder die tragische. Sage ich, sollen wir eigentlich bleiben in dieser Ungerechtigkeit? Sollen wir hinnehmen, dass wir zu wenig Geld haben für die Pflege? Sollen wir hinnehmen, dass wir keine Gesundheitsversorgung haben? Sollen wir hinnehmen, dass die Schulen schlecht ausgestattet sind? Also das ist die Gegenposition. Wenn jemand einen anderen vernünftigen Vorschlag macht, wie man durch eine gerechte Steuer etwas ersetzen kann, bin ich gern darüber bereit zu reden. Aber die Sozialdemokratie ist die einzige, die zeigt, wie wir Faktor Arbeit entlasten können, wie man Geld, das man notwendigerweise in der Pflege, in der Gesundheit und in der Bildung brauchen, auch tatsächlich finanzieren wollen. Aber ich bin gerne gesprächsbereit, wenn es einmal ein anderes Angebot gibt, wie man das mit einer Gerechtigkeit auch, die notwendig ist, einfach umsetzt. Und so leicht kann Politik auf dem Denken basieren.
Jetzt ist es natürlich so, das wissen Sie, dass die ÖVP, übrigens auch die FPÖ, wenn sie Vermögensteuern hört, eher allergisch reagiert. Mit wem könnten Sie das durchsetzen?
Das ist schön, dass man das einmal sozusagen auch als Frage bekommt, weil es ist wirklich so. Und da beispielsweise bei der FPÖ ein Wahnsinn eigentlich, die eine Propaganda hat, dass sie sozusagen gerne sie als Vertreter des sogenannten kleinen Mannes, der kleinen Frau sieht und gleichzeitig immer sozusagen den kleinen Mann und der kleinen Frau auch schadet, auch dem Mittelstand schadet, weil sie immer ein System begünstigt und gegen die Vermögensbesteuerung ist und die großen Konzernsteuern senkt und beispielsweise einfach auch mit dazu beiträgt, dass die Gesundheit hin ist. Also insofern, glaube ich, muss man mal überdenken. In Österreich hat einer der niedrigsten Vermögensbesteuerungen in der OECD, das einmal Schlusslicht. Und beispielsweise beim Faktor Arbeit sind wir ganz vorne dabei und das mag ändern.
Kommen wir noch einmal zur Nationalratswahl, aber in dem Fall auch Ihr Team betreffend, weil da gab es jetzt natürlich auch Spekulationen, Barbara Blaha, die Sie wollten, auf der Liste, die abgesagt hat, die Wiener SPÖ, da hat es geheißen, okay, die haben eigentlich eh alle bekannten Namen, die üblichen Verdächtigen genommen. Niki Kowal hat einen mehr als unsicheren, fast unrealistischen Platz, um einzuziehen. Planen Sie noch irgendwelche Überraschungen oder wird das auch der usual Suspect?
Logischerweise. Und die Frage ist genau richtig gestellt. Es gibt eine Menge von Spekulationen, Gerüchten, wer wem nicht gefragt hat und wie die Liste aussehen wird. Sie wird von mir zeitgerecht präsentiert werden am Wochenende. Also dass das Schwergewicht, das erkennbar ist, vielleicht schon bei all den Spekulationen ist, dass sie auch sehr verstärkt auf junge, sehr kompetente Frauen aus unterschiedlichen Bereichen setzen werde, im Spitzenfeld der Liste. Die Liste ist ja sehr groß. Mhm. Das ist nicht meine erste Listenerstellung, würde mich wundern, wenn es keine Spekulationen gibt, aber ich habe einen sehr geordneten Prozess und ich habe eine politische Zielsetzung. Eine davon ist, auch junge, kompetente Frauen zu bringen.
Mhm. Sind Sie enttäuscht, dass Frau Blaha nicht antreten will?
Das ist eine der Spekulationen, die ich nie öffentlich machen würde, wer wem gefragt hat. Ich lese mit Amüsement manchmal Spekulationen, aber dazu äußern wäre mir auf keinen Fall. Mhm.
Aber wollen Sie auch sogenannte Quereinsteiger?
Bitte Geduld, am Samstag wäre mein Listenvorschlag präsentiert.
Sie wollen es mir nicht vorab verraten, das finde ich schade, weil, aber okay. Eine Frage, die nicht nur die SPÖ, aber auch die SPÖ derzeit schon stark beschäftigt, ist die Frage nach etwaigen Koalitionen nach der Nationalratswahl. Diese Wahl wird ja auch deswegen als Richtungsentscheidung bezeichnet, weil es erstmals als realistisch wirkt, dass die FPÖ Platz 1 erreichen könnte, und Herbert Kickl erzählt ja schon Land auf Land ab, dass er dann auf jeden Fall den Regierungsanspruch stellen wird und dass man ihn auf jeden Fall damit beauftragen, oder man, der Bundespräsident, ihn auf jeden Fall damit beauftragen müsste, eine Regierung zu bilden. Sie schließen eine Koalition mit den Freiheitlichen aus. Ich nehme an, das ist unverändert. Aber was wäre ein Plan B?
Ja, zum Herbert Kickl, also Hochmut kommt vor dem Fall. Es ist eine wahnsinnige Arroganz eigentlich auch, das zu behaupten, bevor gewählt worden ist. Also wenn man den Umfragen Glauben schenken kann, sind wir guter Zweiter. Ja, okay, der Anspruch von mir ist allerdings, stärkster zu werden. Wir haben eine ganz andere Realität als zu den Umfragen. Ich habe jetzt einen lauter Wahlgänge erlebt, wo die Sozialdemokratie gewonnen hat, gegen alle Umfragen, gegen alle Einschätzungen oder viele Einschätzungen, die man so lesen konnte, haben wir eigentlich starke Ergebnisse gemacht. Ich erinnere an die FSG-Fraktion in der Arbeiterkammer, was die für Prozentergebnisse jetzt schon durchgefahren sind durch große Wahlgänge.
Gut, aber da hat niemand bezweifelt, dass die vorne sein werden.
Ich habe da andere Einschätzungen, wer da nicht stärker werden wird. Und dann hat man gesehen, dass auch freiheitliche Arbeitnehmer verloren haben in großen Wahlen und viele andere Geschichten. Und ich mag es einmal einbeten. Dann haben wir natürlich Salzburg gehabt mit erstens der schönen Geschichte, natürlich auch den Bürgermeister wieder zurückzuholen. Mhm. Sozialdemokratisch, ein guter Erfolg. Und gleichzeitig auch in Landgemeinden, vielleicht gar nicht so oft beachtet. Wir haben Gemeinden geholt, die noch nie sozialdemokratisch waren, mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Wir haben in Innsbruck ein sensationelles Ergebnis bei einer sehr schwierigen Parteienlandschaft, mhm, und einer durchwachsenen SPÖ-Geschichte der Vergangenheit, wo die Elli Meier sie in der Bürgermeisterinnenwahl verdoppelt hat. Hat niemand auf dem Schirm gehabt, gleichzeitig ja, 50% der Stimmen zuzugewinnen in allen Bezirken Innsbrucks, egal was für Hochburgen das waren, als einzige Kraft überall zu gewinnen, und alle FPÖ und viele andere, die dort
aber
verloren haben.
Aber sie ist nicht in die Stichwahl gekommen.
Und gleichzeitig haben wir überall diese Erfolge erfahren. Ich glaube, das übersieht man ein bisschen, das, was ich immer sage. Also, egal, was sozusagen manchmal in Medien auch mittransportiert wird von Einschätzungen von irgendwelchen Menschen, wir gewinnen tatsächlich Wahlen und haben einen guten Drive. Also mein Ziel ist, dass wir, weil Sie gefragt haben, was die Zukunft ist. Natürlich überlege ich mir in mir auch, dass ich davon ausgehend, dass die SPÖ auch mit mir die Regierungsverantwortung auch übernehmen kann, was für Koalitionsformen möglich sind. Ist ein bisschen schwierig, weil wir nicht wissen, wie viele Parteien tatsächlich dann drinnen sind. Ich werbe dafür, dass die Sozialdemokratie stark ist, logischerweise, dass wir einen klaren Führungsanspruch in diesem Land haben. Ich bin der Einzige, der Herbert Kickl stoppen kann. Das sagen auch die Daten, ziemlich gesichert schon seit einem halben Jahr, wo die SPÖ sozusagen in der Reichweite, in der Schwankungsbreite ist. Und um das werbe ich. Also wer Herbert Kickl von seinem hohen Ross, das passt vielleicht gerade geschichtlich bei ihm, runterholen mag, hat mit uns eine Chance. Und dann bin ich ein Fan natürlich, dass es stabile Regierungsverhältnisse gibt. Aber mit wem, das wird man genau am Abend der Wahlen sehen, mit wem sie das ausgeht.
Mhm. Gut, dass sich eine Rot-Grün-Neos-Koalition ausgehen könnte, das wäre Ihre Lieblingsvariante. Da gibt es einfach schlichtweg gar keine Umfrage, die auch nur eine annähernde Mehrheit sieht, muss ich dazu sagen. Das heißt, am Ende wird die Frage sein, geht sich Rot und Schwarz überhaupt aus? Brauchen Rot und Schwarz einen dritten Partner? Aber ist die ÖVP für Sie überhaupt ein Koalitionspartner? Nein,
das Wichtigste ist, dass wir Blau-Schwarz verhindern können. Ich meine, das ist die Zielsetzung und da sind wir die einzige Kraft, die das machen kann. Weil ein drittes Mal Blau-Schwarz, Schwarz-Blau kann sich dieses Land nicht mehr leisten. Wenn wir heute vor dem Scherbenhaufen stehen in der Gesundheitsversorgung, wenn wir vor dem Scherbenhaufen stehen in der Bildung, wenn wir vor dem Scherbenhaufen stehen, was Arbeitsbedingungen manchmal anbelangt, und wenn wir sehen, wie die ÖVP ja mit der Teuerung umgegangen sind, dann muss man Schwarz-Blau einfach verhindern. Also wenn wir aufbrechen wollen in diesem Land, dann müssen wir eine Regierungskonstellation finden, jenseits von Blau-Schwarz, Schwarz-Blau. Das ist die Zielsetzung. Und wenn Sie mich dann am Wahlabend fragen, wäre Ihnen vielleicht schon eine Richtung geben können, weil dann wissen wir, wie viele Parteien, Koalitionen das es braucht, dass ich gerne eine absolute hätte, so wie ich es in meiner Staatsbiografie auch habe, auch manchmal gegen den Trend, das stärkste SPÖ-Staat. So. Ja, aber ein schwierigen Umfeld kann die SPÖ für Überraschungen sorgen, aber die absolute wird sie wahrscheinlich nicht ausgehen, um es realistisch zu sagen, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich mag eine stabile Form haben, ich mag stabile Verhältnisse, weil ich habe große Umwälzungen vor in einer positiven Zukunft.
Mhm. Sie haben vorher schon angesprochen, Sie wissen ja auch nicht, wir wissen es alle nicht, wie viele Parteien einziehen könnten. Wenn man den Umfragen derzeit glaubt, hätte die KPÖ, nachdem sie vor allem in Salzburg, aber selbst in Innsbruck gar nicht so schlecht abgeschnitten hat, auch im Bund die Chance, die 4%-Hürde zu überschreiten und damit in den Nationalrat einzuziehen. Falls Dominik Vlasny mit seiner Bierpartei antritt, gehen die Umfragen überhaupt davon aus, dass er einziehen könnte. Was bedeuten diese zwei Parteien für die SPÖ?
Wenn ich so locker antworten darf, wie ich mir das denke, ist doch als Demokrat bin ich immer dafür, dass alle möglichen Gruppierungen, auch Kleingruppierungen kandidieren können. Da kann nichts Schlechteres passieren. Und im Falle von Marco Bogo oder Dominik Vlasny jetzt und der Kommunistischen Partei, ja, es ist ein besserer Wettbewerb sozusagen da von mehreren. Aber mir geht es um die Richtungsentscheidung in diesem Land. Das, auf die konzentriere ich mich, was die SPÖ anbelangt. Regional hat man wahrscheinlich auch, wenn man sich die KPÖ-Ergebnisse angeschaut hat, auf die richtigen Themen auch mit der SPÖ gesetzt. Ich glaube, beim Thema Wohnen, was für uns eine Herzensangelegenheit ist, aus der Sozialdemokratie, leistbares Wohnen anzubieten, das ist für uns eine Grundsatzfrage, nämlich Perspektive zu geben, jungen Menschen sich selber verwirklichen zu können, nicht länger daheim wohnen bleiben zu müssen um ein paar Jahre. Da verschiebst du ja alles, deine ganze Familienplanung, deine Kinderplanungen. Und also darum wollen wir leistbaren Wohnraum für alle ermöglichen. Das ist ein Grundrecht aus der Sozialdemokratie. Und da sieht man dann schon den Unterschied, dass wir sozusagen nicht regional sprechen über Mietpreisdeckelungen. Das ist eh sowieso klar. Das war unsere Forderung auch, wo die ÖVP und die jetzige Regierung, die ÖVP-Grün-Regierung, nichts zusammengebracht haben, was wirksam ist. Aber dass wir uns schon überlegen, strategisch, wie kann man Wohnraum gegen Spekulanteninteressen auch schützen mit einer Flächenwidmung, die ja gemeinnützigen Wohnbau vorsieht. Das sind nämlich leistbare Wohnungen für junge Menschen. Und da ist die SPÖ natürlich sozusagen in einem größeren Denken und kann die größeren Hebel anbieten, damit man unabhängig von der Postleitzahl in Österreich eine Chance hat, eine Wohnung zu kriegen und sie auch finanzieren zu können.
Mhm. Und zum Abschluss noch, Sie wollen ja auch Kanzler werden, zwei außenpolitische Fragen, weil das ist dann Business von einem Regierungsmitglied oder gar einem Regierungschef. Wie würden Sie sich in der Frage Russland-Ukraine verhalten, die in Österreich ja polarisiert?
Die Position ist eindeutig. Also Russland darf diesen Krieg einfach nicht gewinnen. Der ist völkerrechtswidrig. Wir haben in Österreich keine Diskussion, weil wir ein neutraler Staat formal auch sind. Und ich sage formal nicht unbeabsichtigt, dass wir keine Diskussion haben über Waffenlieferungen. Ich glaube, Österreich könnte viel mehr tun, auf vielen Ebenen, dass wir nachdenken, beispielsweise was diese wirtschaftlichen Beziehungen und die Abhängigkeiten zum System Russlands anbelangt, dass man da konsequent auch nach Alternativen sucht, damit man nicht immer abhängig ist, was wir jetzt sehen, dass diese Regierung keine Unabhängigkeit geschaffen hat, dass wir vom russischen Gas rauskommen und vieles andere. und gleichzeitig immer aber die Perspektive zu haben auf diplomatische und auch Friedensinitiativen und humanitäre Aktionen. Ich habe das am Parteitag jetzt nochmal klar gemacht. Die Sozialdemokratie ist auch, was die Zukunft der österreichischen Neutralität anbelangt, der einzige Garant. Ich erinnere daran, dass die ÖVP uns mit Lipizzanern und Mozartkugeln die Neutralität schon mal zur Diskussion gestellt hat. Ich lese sie aufmerksam an, auch zwischen den Zeilen. Wir wissen, dass die FPÖ die erste war, die in die NATO wollte in Österreich und die Neutralität jetzt taktisch vor sich herschiebt. Aber beispielsweise würde ich sagen, keine gute Neutralität hat, wenn man sieht, was ihre Russland-Connections anbelangt. Aber gleichzeitig die Sozialdemokratie, ich rede von der Neutralität, dass sie ja wieder ein aktives Zukunftsmodell sein kann. Ich war jetzt in Schweden auf einem Besuch mit meiner Kollegin, die ehemalige Premierministerin und jetzt in den Umfragen eigentlich die dominierende Kraft, mit der Magdalena Andersson und haben mir ausgetauscht, die, dass ich Österreich auch anbiete und entwickeln lasse, ja mit meinen Expertinnen zu einem aktiven Neutralitätsland der Zukunft. Das heißt, Schutzmaßnahmen, Schutzschirme zu bilden, was im humanitären Bereich anbelangt, koordinierend zu sein in diesen Geschichten, aber auch Verhandlungsort zu sein. Und da muss man glaubwürdig sein und die Neutralität zurückbringen. Die ÖVP hat es ausgehöhlt und praktiziert sie nicht. Die FPÖ trägt sie taktisch vor sich hin. Und wir haben diese österreichische Neutralitätspolitik, nämlich damals, wie sie auch noch greifbar war, verbunden mit einer aktiven Außenpolitik, eigentlich sozialdemokratisch gestaltet. Das war das, wo die Neutralitätspolitik angesehen war, wo sozusagen sie auch ermöglicht hat, präventiv Krisen zu lösen. Und es wird jetzt nicht die letzte Krise sein, die vor unseren Haustüren stattfindet. Wir erleben Nahost, wo niemand nachdenkt, wo wir die Einzigen sind, dass wir schon sagen, es muss irgendwann einmal die Perspektive auch diplomatisch, auch parallel dazu hergeführt werden, dass man wieder an einer Zwei-Staaten-Lösung sich orientiert. Da muss man auch Hebeln setzen, da muss man Prozesse in Gang setzen, die zwischen einem demokratischen Israel und einem demokratischen Palästina auch möglich ist. Aber dazu gehört natürlich ein aktiver Verhandlungsort, eine aktive Verhandlungsstrategie und für die nächsten Krisen gewidmet zu sein. Und ich komme aus der Gründungszeit der Neutralitätsbewegung aus den 90er. Ich habe sie selber persönlich mitgegründet, weil ich sehr friedensbewegt bin. Und man darf die Friedensperspektive nie vergessen. Es muss immer eine zweite Option geben. Die muss immer Frieden auch heißen. Mhm. Nicht Hochrüstung, nicht Militärschläge. Und an dem arbeite ich, dass Österreich in Zukunft wieder stolz ist, ein neutrales Land zu sein, mit einer aktiven Neutralitätspolitik und weder sozusagen eine taktische Variante noch eine aushöhlende Hand. Wir sind da alternativ dazu.
Dafür braucht man halt auch Gesprächspartner innerhalb der Konfliktparteien. Und derzeit hat weder Wladimir Putin und schon gar nicht die Hamas irgendein Interesse an
Aber ich für Gespräche zum Beispiel, wie wir jetzt Initiativen in der Opposition stärken können. Das sind die Gespräche, die ich mit meinen europäischen Kolleginnen und Kollegen führe, dass wir Initiativen starten und auch betreiben, die Oppositionskräfte auch tatsächlich suchen, herausarbeiten und stützen.
Sie in Russland ziemlich genau
schwierig, ja, weil es nur in der Medienszene momentan ein bisschen einen Zugang gibt.
Und der Rest zerschlagen wird. Das zweite Thema haben Sie schon angesprochen, das außenpolitische Thema, das viele bewegt, ist der Nahe Osten. Die SPÖ hat bei Israel öfters eine sehr gespaltene Haltung. Wie würden Sie die Israel-Politik machen?
Die SPÖ hat eine ganz klare Haltung und überhaupt keine gespaltene Haltung. Alles, was das Selbstbestimmungsrecht und das Selbstverteidigungsrecht und das Existenzrecht von Israel in Frage stellt, wird von uns verurteilt, mit aller Schärfe und, glaube ich, ziemlich konsequent, wenn man die Geschichte der Sozialdemokratie sich anschaut. Und diese Position ist ganz glasklar.
Und wie sollte sich Österreich in seiner militärischen Neutralität zum Beispiel in diesem jetzt Konflikt Mullah-Regime im Iran gegen Israel verhalten?
Ja, militärisch gar nicht, weil wir ein neutraler Staat sind. Das ist die einfache Antwort. Und alles beitragen, sozusagen die weitere Eskalation zu verhindern, weil wir auch mahnen, nicht weitere Eskalationsstufen einzuschalten. Und auch die Warnung ist gleichlautend mit selbst der Vereinigten Staaten, die genau dieselben Empfehlungen haben, die wir außenpolitisch, die sozusagen die Sozialdemokratie auch als Position zu dem hat, einfach aufpassen, dass die Gewaltspirale nicht völlig eskaliert. Man hat damals unterschätzt, und das war der Vorwurf, den ich gemacht habe, an die Bundesregierung bezüglich Israel und Palästina, dass man aufpassen muss, dass es nicht zum Flächenbrand wird. Und die Aufgabe eigentlich über den aktuellen militärischen Einsatz, dass wir alle diplomatischen Kanäle öffnen, sozusagen auch Verhandlungsort zu sein, um den Flächenbrand auch hintanzuhalten. Da hat Österreich eine gewichtige Rolle früher mal gehabt in diesem Bereich, in der Region. Und jetzt spielen wir da eigentlich eine untergeordnete Rolle, das ich sehr schade finde.
Es finden aber nirgendwo wirkliche Verhandlungen statt, weil den Arafat, den es früher gab, gibt es halt jetzt nicht, muss man dazu sagen. Ganz zum Abschluss eine Rückkehr zur Innenpolitik. Was ist denn Ihr Tipp, wie die Nationalratswahl am Ende ausgehen wird?
Ich tue alles dazu, dass wir aufbrechen mit diesem Land, diesem Angebot. Sie haben gesehen, dass wir sehr große Breite auch haben von Unterstützung. Wir haben den auch programmatisch bieten wir nicht nur die Frage an, wie wir leistbares Leben wieder garantieren, einfach mit einem Drei-Punkte-Programm, wo wir wirklich auch alle miteinander was davon haben, dass das Leben wieder leistbarer wird und wir endlich dieses Versagen in der Teuerung in den Griff kriegen. Wir bieten an mit konkreten Modellen, die wir ja schon präsentiert haben, wie man zu einer Termingarantie kommt, so wie sie auch in anderen Ländern, beispielsweise in Skandinavien, wo ich mich sozusagen auch nochmal vor Ort darüber informiert habe, dass das einfach funktioniert, dass wir das anbieten. Und das ist das Angebot, einfach bis zu den kleinen Milchbauern, die uns unterstützen, die früher mal ÖVP waren und die gesagt haben, okay, die Sozialdemokratie hat auch in unserem Feld ein Angebot für uns, auch kleine Milchbauern eine Chance zu haben am großen Markt gegen die großen Agrar- und Lebensmittelkonzerne. Haben wir konkrete Projekte, wo wir schauen, dass auch die Milchbauern nicht immer weniger werden, dass jedes Monat ein paar zusperren müssen, ihre Höfe nicht übergeben können, bis hin auch parteiübergreifend von Menschen, die damals strukturell die NEOS mitgegründet haben, dass sie jetzt ein Stück des Weges mit uns gehen in der Start-up-Szene. Wir sind attraktiv. Natürlich, dass man ein bisschen eine Chancengerechtigkeit herstellt für kleinere und mittlere Unternehmen und Ein-Personen-Unternehmen, Selbstständige, die alle brav ihre Steuern zahlen und dann zuschauen müssen, wie die internationalen Konzerne fast nichts dazu beitragen, aber gleichzeitig Millionenförderungen kassieren. Da ist die Sozialdemokratie sehr attraktiv in der Breite über die klassische Arbeitnehmerinnen und Schutz von Pensionistinnen darüber hinaus. Und der Schwerpunkt, wenn ich das zum Schluss sagen darf, ich glaube, auch für viele überraschend, ich denke, vieles in der Politik auch aus einer Verantwortung für die nächste Generation heraus. Also mir sind Kinderrechte anliegen. Ich habe mein ganzes Leben für Kinderrechte engagiert, dass Kinder Rechte haben. Und da wollen wir mit Kindern, eigentlich mit jedem einzelnen Kind in diesem Land mitkämpfen, dass Österreich auch eine Vorreiterin und ein Vorreiter wird, was Kinderrechte anbelangt. Und Politik auch aus diesem Feld herauszudenken. Und ich glaube, für viele überraschend, aber ich glaube, das zeigt auch den Wert einer Gesellschaft.
Gut, Sie haben jetzt eine Wahlkampfrede gehalten.
Überhaupt nicht.
Aber Tipp haben Sie mir keinen abgegeben.
Also ich glaube, wenn man das spürt, für was die Sozialdemokratie steht, dann haben wir den Tipp, dass wir Stärkste werden können und ein drittes Mal Schwarz-Blau unserem Land ersparen.
Gut, danke Andreas Babler für das Interview.
Sehr gerne.
Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.